Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Das wird ja auch mal gefragt, wie lange wollen Sie das noch machen? Der Papst jetzt 25 Jahre und die Queen gestern 50. Ja? Dieses ständig aufhören wollen zu arbeiten und so, damit muss jetzt mal Schluss sein. Ich bin auch unserer Regierung dankbar, dass sie mal jetzt sagt, also bis 67 sowieso, das wären noch mal locker 20 Jahre, das wären dann im Grunde 29 Jahre. Das wäre schon nicht schlecht.
Wie lange wird Harald Schmidt noch was von Sat.1 haben?
Solange er lebt.
Das wollen wir jetzt mal nicht auf die mediale Goldwaage legen. Harald Schmidt würde gern auch nach dem 3. Mai 2012 weiter auf Sendung gehen wollen. Leider ist derjenige, der ihm lebenslänglich gegeben hat, im Medienmagazin im Jahre 2003 wohlgemerkt, Martin Hoffmann, inzwischen Stiftungsintendant der Berliner Philharmoniker. Wie er das Aus von Schmidt bei Sat.1 sieht, kommentiert er gleich am Rande der Proben zu den Salzburger Osterfestspielen. Außerdem im Radio 1 Medienmagazin vom 31. März 2012. Wie steht's um ACTA, Urheber- und Leistungsschutzrecht, dazu im Interview die Bundesministerin der Justiz. Dann hören wir, wo es beim Hybridfernsehen Probleme gibt und lassen uns den Wahrheitsgehalt von Videos aus Syrien erklären. Und das alles
Mund zum Ohr auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Die Berliner Philharmoniker. Dieses Orchester ist nicht nur Musik, sondern eine Haltung, eine Philosophie, eine ganz besondere Weise, auf das Leben zu blicken. So steht es auf der Orchester-Homepage unter dem Foto von Martin Hoffmann, dem Intendanten der Stiftung Berliner Philharmoniker, den ich jetzt in Salzburg am Telefon begrüße. Lassen Sie uns getreu dieser Beschreibung auf einen sicher nicht unwichtigen Teil Ihres Lebens blicken, Martin Hoffmann. Sie waren von 1994 bis 2003 in leitender Verantwortung bei Sat.1 als Geschäftsführer. Man hört, dass man Ihnen und Ihrer Geduld zu verdanken habe, dass seinerzeit bei Sat.1 Harald Schmidt zu Höchstform aufsteigen konnte. Wie haben Sie denn die Nachricht aufgenommen, dass Sat.1 nun Harald Schmidt nach dem 3. Mai nicht mehr aus der Sommerpause zurückholen will?
Ach, Herr Wagner, Sie sprechen ja wirklich mit einem Fernsehdinosaurier, der nun mittlerweile 8 Jahre dieses Geschäft, jedenfalls auf Senderseite, nicht mehr betreibt. Und in der Tat, Harald Schmidt war in dieser Zeit, als ich damals Verantwortung trug, ein ganz wesentlicher Teil und ganz prägendes Sendergesicht, der übrigens von meinem Vorgänger Fred Kugel in das Programm gegen viele Widerstände gehoben wurde. Und wir haben dann diese mit Fred Kugel begonnene Partnerschaft, glaube ich, ganz kongenial fortgesetzt. Ja, nun ist er, wie ich auch gelesen habe, nicht mehr auf Sendern. Ich selbst bedauere das natürlich, weil ich es für ein großartiges Format halte und einen großartigen Entertainer fast einmalig im deutschen Fernsehen.
Sie haben seinerzeit die 5-Tage-Woche für Harald Schmidt eingeführt. So erfolgversprechend war das Format. Aber wie hoch ist überhaupt der Anteil eines Geschäftsführers bei der Entwicklung der Geduld von TV-Formaten?
Ja, also Sie müssen natürlich, das ändert sich auch jeweils in den Zeiten, aber Sie müssen, glaube ich, im Fernsehen schon auch heute noch, gerade heute noch, Geduld aufbringen und dem Format eine Entwicklungszeit geben. Das hat Fred Kugel ja damals ganz hervorragend gemacht. Ich erinnere mich noch sehr genau, als Harald Schmidt damals zum ersten Mal auf Sendung ging, war das keine einfache Zeit im ersten Jahr und der Durchbruch gelang dann vielleicht erst im zweiten oder sogar dritten Jahr, dann war es ein prägendes Sendergesicht. Das zeigt, man braucht im Fernsehen damals Geduld und ich denke, das ist auch heute noch außerordentlich wichtig.
Aber hat man heute unter der Tatsache, dass vielleicht Finanzinvestoren das Geld geben, hat man da eigentlich als Geschäftsführer Spielraum beim Geduld haben? Hatten Sie damals tatsächlich etwas wie ein eigenschöpferisches Rückenstärken gegenüber den Finanzerwartungen?
Ich glaube schon, dass Ihr Bild nicht ganz richtig ist. Auch die Finanzinvestoren wissen, dass sie Leute an der Spitze oder in einem Sender brauchen, die von Programm etwas verstehen, die Programmerfahrung haben und ich habe nicht den Eindruck, dass es immer nur die reine Geduldlosigkeit ist, die in den Sendern gegenwärtig das ein oder andere Programm so vom Bildschirm bringen lässt. Manche Dinge in der Tat zeigen sich auch, dass sie in der Publikumsakzeptanz einfach nicht ausreichend sind und manchmal kann man das auch ganz zügig erkennen. Und dann ist es auch richtig, das dann zu beenden.
Finden Sie, dass das Format Late Night, das ja in den USA wahrscheinlich eine Never-Ending Story ist, dass das in Deutschland ausgereizt ist?
Nein, das denke ich nicht. Also ich denke, es ist ein außerordentlich schwieriges Format in Deutschland. Das muss man ja sagen. In der Vergangenheit hat es ja unterschiedliche Versuche gegeben. Und Harald Schmidt war ja sozusagen die Instanz und die Institution und die Personalisierung dieses Formates. Und ich denke schon, dass das heute auch ein essentieller Bestandteil in dieser Programmvielfalt, die wir haben, sein sollte. Also eine Heimat für eine Late Night sollte es geben und ich würde es mir persönlich auch wünschen.
Aber was ist nun das Problem? Warum verliert man mit dem einzigen, so liest man ja unisono, der es überhaupt könnte, warum verliert man ausgerechnet bei ihm die Geduld? Hat Harald Schmidt möglicherweise auch etwas dazu beigetragen? Ich lese eine gewisse Lustlosigkeit möglicherweise.
Also ich habe die Sendung anders gesehen. Mir haben sie viel Freude gemacht. Sicher, bei einer Late Night ist, wenn sie wirklich jeden Tag, idealiter jeden Tag auf Sendung sind, gibt es auch mal die eine oder andere Sendung, die nicht optimal gelungen ist. Das war auch in meiner Zeit so. Aber ich denke, gerade bei einer Late-Night-Show kommt es eben darauf an, dass sie ganz regelmäßig und permanent im Programm ist. Es braucht für den Zuschauer eine verlässliche Orientierung. Und von daher ist es natürlich erst einmal optimal, wenn man werktäglich jeden Tag senden kann. Es führt auch beim Zuschauer dann zu einem Rhythmus, zu einer Gewohnheit und dann wird es auch Teil seines abendlichen Fernsehkonsums, weil es eben verlässlich ist. Und deswegen ist das für mich, glaube ich, die entscheidende Voraussetzung. Man muss eine Strecke gehen und man muss täglich da sein und das ist sicher in der letzten Zeit bei Harald Schmidt dann erst zweimal und dann dreimal, was schon ein richtiger Weg war, hat es eben dann doch nicht ausgereicht.
Nicht nur Sat.1, sage ich mal, feuert, auch die ARD zeigt sich bei Gottschalk ungeduldig und da ist das Damoklesschwert schon über der Sendung und auch das ZDF hat unter dem jetzigen Chefredakteur einige Formate eingestellt. War das schon immer so gewesen oder kommt es einem nur so vor, dass die TV-Sender mit stärkerem finanziellen Druck in kürzeren Perioden Erfolg haben wollen?
Ja, das Thema Thomas Gottschalk ist sicher etwas Besonderes. Da wussten alle und wissen alle, dass das ein ganz, ganz schwieriges Unterfangen war, weil es ein schwieriger Sendeplatz war. Die ARD spricht, glaube ich, ihren Verlautbarungen selbst von einer Todeszone im Vorabend. Und ich glaube, dass man gerade bei so einem großen Entertainer wie Thomas Gottschalk Zeit haben muss, das Format zu finden, das Format im Laufe einer Zeit während der Ausstrahlung zu optimieren. Da werden aus meiner Sicht auch gerade die richtigen Schritte gemacht. Und ganz schädlich ist es sicher, so eine Programmarbeit durch öffentliche Kommentierungen und Gerüchte so zu konterkarieren. Ich glaube, gegenwärtig sollte man Thomas Gottschalk einfach die notwendige Zeit geben. Das ist ein großartiges Gesicht, steht der ARD hervorragend an, ist einer der ganz Großen seines Fachs und meine Überlegung wäre, weniger in der Öffentlichkeit über Akzeptanz zu reden und diesen Prozess in Frage zu stellen, sondern im Programm arbeiten und dann mit einer großen Geduld das auch zum Erfolg führen. Ihre Frage, ob das im Fernsehen immer so gewesen ist, dass es immer schneller wird, ein Programm hinein und wieder herauszugeben, das kann man wirklich in der Verallgemeinerung nicht sagen. Man muss wirklich eine genaue Analyse machen für jedes einzelne Programm und manchmal kommt man zum Ergebnis, dass wirklich besser ist, schneller rauszugehen, als dabei zu bleiben. Bei Thomas Gottschalk würde ich mir persönlich wünschen, dass die ARD die notwendige Geduld aufbringt.
Da muss man wahrscheinlich dann auch den finanziellen Druck sehen, den die ARD hat. In diesem Segment wird Gottschalk Live ja aus Werbemitteln finanziert und nicht über Gebühren. Und wenn die Werbeeinnahmen unter den Produktionskosten bleiben, entsteht dann so ein Subventionsbedarf, den natürlich die Rundfunkräte sicherlich nicht tolerieren würden. Also da ist, glaube ich, auch schon mehr Druck da, als man der ARD in diesem Fall vielleicht erstmal aus der Distanz zumuten darf. Aber vielleicht noch mal nochmal zu Ihrer Rolle. Nach Sat.1 waren Sie ja Chef der TV-Produktionsfirma MME, die ja Mitte der 90er Jahre sogar ein erfolgreiches Medienmagazin für Vox mit Dieter Mohr produzierte. Jetzt lassen Sie sich von klassischer Musik leiten. Ist das TV-Geschäft zu rau geworden?
Nein, es war ein sehr schöner Wechsel für mich. Ich war lange, lange Jahre im Fernsehgeschäft. Das ist ein wunderbares Angebot, was man mir damals gemacht hat, bei den Berliner Philharmonikern mitarbeiten zu dürfen. Das mache ich gegenwärtig mit genauso viel Freude, wie ich im Fernsehgeschäft tätig war. Aber die Freude, die mir die Berliner Philharmoniker und die Arbeit hier bereiten, überwiegt eigentlich jeden Tag.
Aber nicht ganz skandallos. Wenn man das österreichische Fernsehen sieht, dann ist man immer noch so ein bisschen erregt darüber, dass die Berliner Philharmoniker zum letzten Mal jetzt die Osterfestspiele ausrichten. Ist der Konflikt mittlerweile beigelegt?
Ja, wissen Sie, Herr Wagner, ich bin ja gerade vor Ort hier in Salzburg und wir haben gerade die Generalprobe gehabt von der Carmen, eine wirklich fulminante Inszenierung mit großartiger Musik und ich kann Ihnen sagen, die Stimmung im Orchester und die Stimmung auch bei den Zuschauern und Zuhörern hier ist wirklich konzentriert auf die Festspiele jetzt, auf das tolle Ereignis, was uns mit großartigen Konzerten und der Carmen bevorsteht. Ich denke, das ist mehr eine Diskussion in der Presse, als dass man sie hier wirklich greifen kann. Wir jedenfalls wollen mit großem Enthusiasmus und Begeisterung diese Festspiele Ostern 2012 noch einmal feiern.
Dazu wünsche ich Ihnen viel Erfolg und auch die nötige Gelassenheit, möglicherweise Turbulenzen in der medialen Berichterstattung zu begegnen. Das war am Telefon der Intendant der Stiftung Berliner Philharmoniker, Martin Hoffmann. Wir sprachen über Harald Schmidt, Gottschalk und auch zum Schluss ganz kurz über die Osterfestspiele in Salzburg. Ich bedanke mich recht herzlich.
Vielen Dank, Herr Wagner.
Radio 1, Medienmagazin.
Debussy, Bizet und Beethoven innerhalb von 15 Minuten. So viel Hochkultur gibt's normalerweise nur auf dem RBB Kulturradio. Aber weil wir Menschen nicht in Sparten rumlaufen, wird es Ihnen sicher nicht geschadet haben, liebe Gebührenzahler. Zumal die letzte Interpretation vom Electric Light Orchester, Beethovens Fünfte, mit dem Schicksal, das an die Pforte klopft, sehr sinnvoll zu unserem nächsten Thema führt. Würde Beethoven nämlich nicht schon 1827, sondern erst 1943 gestorben sein, hätten die Musiker um Ilo bis heute wahrscheinlich Probleme gehabt, wenn sie die Erben von Beethoven nicht gefragt hätten bei der Verwendung der Melodie. Denn erst 70 Jahre nach dem Tod erlischt der Schutz des Werkes. Dieses Urheberrecht und auch verwandte Themen, das Kopieren, das man in ACTA findet, im Anti-Piraterie-Abkommen, beziehungsweise das Verwerten im Leistungsschutzrecht, kocht immer mal wieder periodisch hoch, auch hier im Medienmagazin. Ich konnte das bis ins Jahr 1997 im Medienmagazin zurückverfolgen. Wie ist nun der aktuelle Stand? Es ist ziemlich verwirrend, da äußern sich Musiker, Tatort-Drehbuchschreiber, dann wieder auf der anderen Seite die sogenannte Netzgemeinde, als gäbe es eine Telefongemeinde. Nun gut, ich konnte die Bundesjustizministerin am Rande einer Ausstellungseröffnung sprechen und da ist sie wieder, die Verschmelzung der Interessen, Kunst und Spezialgebiet. Aber ist denn Kunst nicht genau das Gegenteil von Juristerei, nämlich mehrdeutig, wollte ich von Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger zunächst wissen.
Auch die Juristen denken sehr wohl in Kategorien, die nicht nur immer einen ganz begrenzten Sachverhalt erfassen, sehr viel mehr. Auch die Juristerei erfordert doch Kreativität, Auslegen von Begriffen, Entwickeln von Vorstellungen. Wie kann man als Jurist auch mit die Rahmenbedingungen für Zusammenlegen verbessern? Und es gibt ganz viele Entscheidungen zum Kunstbegriff, wenn es um die Kunstfreiheit, um den Schutz nach unserer Verfassung in Artikel 5 geht.
Sie haben auch in Ihrer Rede, in Ihrer kleinen Rede gesagt, dass Kunst auch so etwas wie Freiräume öffnen soll, sinngemäß und auch entspannen soll. Sie sind gerade mit dem Leistungsschutzrecht und auch mit ACTA ziemlich hart am Ringen. Auch was die Interpretation Ihrer Worte betrifft, gibt es da nicht ganz Einigkeit. Zum Beispiel haben Sie getwittert, Sie distanzieren sich von ACTA, aber die Regierung sagt, man ist dafür. Wie sehen Sie es selbst?
Es gibt eine ganz klare Haltung von mir und der Regierung und die deckt sich, denn wir haben ja als Regierung den Zeichnungsprozess von ACTA als internationalem Abkommen gestoppt. Wir haben eben mit unterstützt, dass die Europäische Kommission dem EuGH um eine Bewertung bittet und jetzt ist die Debatte voll im Gang. Ich halte viele Teile vom ACTA-Übereinkommen sehr wohl auch für richtig. Produkt, Markenpiraterie eben auch in den Blick zu nehmen, dagegen vorzugehen. Aber die Debatte, die auch in der Gesellschaft geführt wird, ist, was bedeutet Urheberrecht heute angesichts der digitalen Entwicklung? Wie kann man eben Rechte von Künstlern an ihren Werken auch durchsetzen? Und das, denke ich, ist eine Debatte, wo noch nicht die absoluten Antworten gefunden sind.
Also wäre es falsch, Ihren Tweet ernst zu nehmen, also in dem Sinne, dass man sagt, Sie distanzieren sich?
Es ist richtig, genau meine Worte so zu nehmen. ACTA als Übereinkommen, was ganz schnell durchgezogen wird, obwohl viele Bürgerinnen und Bürger es gar nicht verstehen, auch nicht verstehen können, ist doch heute im 21. Jahrhundert nicht mehr die richtige Politik, wo es darum geht, Bürgerinnen und Bürger zu beteiligen, Dinge zu erklären, auch als Politiker und auch als Jurist.
Verwandt ist das Leistungsschutzrecht insofern, als dass es da auch um Werte geht, die man gemeinhin als geistiges Eigentum bezeichnet, obwohl dieser Begriff unter Juristen ja wiederum umstritten ist. Sie werden das wissen. Das Leistungsschutzrecht ist zumindest im Koalitionsausschuss, man sagt so, lax durchgewunken worden, aber es gibt viel Protest. Glauben Sie, dass es wirklich möglich ist, nach gewerblicher und nicht gewerblicher Nutzung zu unterscheiden, wenn man Internetseiten, Blogs und News-Aggregatoren bewertet?
Also ich denke, dass wir gerade mit dem Begriff gewerblich, wie wir ihn auch in vielen anderen Rechtsbereichen anwenden, auch Unterscheidungen, auch jetzt der Entwicklung von Bloggern und anderem finden und dann auch dafür entsprechende, wenn wir es so machen würden, in Gesetzesbegründung Anhaltspunkte finden. Auch das ist ein Thema, das wird unterschiedlich gesehen, es wird weiter diskutiert, wie soll man es ausgestalten. Aber es ist doch gut, wenn man auch gerade Anteil genommen wird, auch wenn man sich einbringt, wenn man vielleicht auch gegen etwas ist, aber sich dann auch konstruktiv positioniert. Ich meine, wir wollen doch gerade, dass Bürgerinnen und Bürger nicht auf der Zuschauertribüne sitzen, wie gern gesagt wird, sondern aktiv sich einbringen.
Ja, aber es ist Unklarheit. Zum Beispiel, ich habe einen Blog, ich habe sozusagen eine professionelle Leidenschaft in diesem Blog artikuliert, aber ich verdiene damit kein Geld. Ist das nun gewerblich oder nicht gewerblich? Produzieren Sie nicht da Polysemantik, was die Kunst zur Aufgabe hat?
Also ich glaube, man kann auch genau Begriffe nehmen, um damit zu sagen, man kann überhaupt keine Abgrenzung treffen. Wenn ich aber den normalen Blogger nicht erreichen möchte und nicht einbeziehen möchte in eine mögliche Entwicklung eines Rechtes, was letztendlich auch mit Entgeltpflichtigkeit zu tun haben kann, dann glaube ich, muss man sich der Mühe unterziehen, eben hier auch abzugrenzen. Und dann wird man ja mal sehen müssen, wie ist ein professioneller Blogger angelegt, wenn er entsprechend Texte verwendet, wie weit ist das mit Werbung verbunden, wie weit ist das mit Einkommen verbunden. Das genau sind die Kriterien, die für die Abgrenzung entscheidend sind. Und davon lebt Juristerei seit Jahrhunderten.
Das verstehe ich, aber es verstehen nicht alle, die ins Netz gehen, die dann sich plötzlich möglicherweise strafbar machen. Wann wird
man
denn
den? Nein, man macht sich mit dem Leistungsschutzrecht nicht strafbar. Wir schaffen doch nicht einen Straftatbestand. Also da lege ich schon großen Wert darauf. Sondern es geht darum, für was wird man einbezogen, wenn man es machen würde, möglicherweise etwas zu bezahlen zu müssen für Texte, die man verwendet oder nicht. Oder wird es ein reiner Unterlassungsanspruch, dass man die Dinge nicht verwendet? Über all diese Ausgestaltung des Leistungsschutzrechts wird ja auch derzeit noch debattiert.
Und man kennt den Entwurf noch gar nicht. Wann wird er erscheinen?
Ja, solange wir Inhalte debattieren, können wir auch noch nicht einen Entwurf vorlegen, weil da eben ja gerade noch viele Aspekte eingebracht werden.
Aber so ungefähr einen Zeitplan, schaffen Sie das noch in dieser Regierungsphase?
Ja, wir sind jetzt dabei, aber ich habe es mir abgewöhnt, irgendwelche Zeitvorgaben zu nennen, weil wenn man sich selbst Zeitvorgaben setzt und dann aber nicht weiß, wie vielleicht eine Debatte sich entwickelt, muss man die korrigieren, das bringt keinem etwas.
Ich bedanke mich recht herzlich und noch viel Spaß bei der Ausstellung.
Danke. Dankeschön.
Die Bundesministerin für Justiz Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und den Wortlaut des Interviews verschriftlich sozusagen können Sie auf meinem nun gewerblichen oder nicht gewerblichen Blog, ich weiß es immer noch nicht, nachlesen. Twitter.com Medienmagazin, da ist der Link.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Ja, und hören weiter Radio 1 und wir bleiben noch ein bisschen thematisch bei Sabine Leutheusser-Schnarrenberger und dem ganzen Problem der Regulierung in der Digitalisierung der Welt von analog zu digital. Welche Probleme es da gibt und spätestens seit Sommer 2010 wissen Sie, wenn Sie denn Radio 1 hören und das Medienmagazin, dass es Fernseher gibt, die Internet und normales konventionelles Fernsehen gleichzeitig auf einem Bildschirm abspielen können. Erst seit dem Weihnachtsgeschäft 2011 ist es zu einem Massenmarkt, einem potenziellen Massenmarkt geworden, weil einfach die Geräte jetzt da sind, die auch leicht bedienbar sind. Da steckt man also hinten seinen DSL-Anschluss ran oder man hat im Kabel schon Internet und dann verschmilzt auf einer Oberfläche eben das Fernsehbild mit dem Internet. Da gibt es dann so Apps. Smart TV heißt diese Abteilung. Da können Sie auch übrigens die RBB-Mediathek sehen, die inoffiziell schon läuft, aber offiziell erst noch, glaube ich, gestartet wird. Und noch andere schöne Sachen im zeitversetzten Abruffernsehen. Und das gibt natürlich Probleme. Also wenn die Google-Welt, sage ich mal, zusammentrifft mit der konventionellen, weil die eine ist geregelt, die andere zwar auch, aber nicht genauso wie die andere. Und da lassen wir uns jetzt mal vom Direktor der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, Dr. Hans Hege, anschließen an den gegenwärtigen Ist-Zustand.
Es gibt im Horizont die Planungen, die Google hat. Weil Google hat eine sehr dominierende Stellung bei der Textsuche, also was jetzt die Zeitungsverleger sehr berührt mit der Beschwerde. Bei der Suche nach Video-Fernsehinhalten gibt es diese noch nicht. Aber es gibt natürlich die Versuchung, dieses anzugreifen. Und das Internet gibt ja auch die große Möglichkeit, mit Licht- und Schattenseiten, also die Daten der Nutzung, viel besser zu erfassen. Fernsehen ist ja anonym, Internetnutzung überhaupt nicht. Und diese Daten kann ich benutzen, um damit Geschäftsmodelle zu entwickeln, auch die Geschäftsmodelle der bisherigen Veranstalter, Werbefinanzierten, dann zu bedrohen. Also da ist ein gewisser Machtkampf im Hintergrund und da interessiert uns natürlich auch die künftige Finanzierung von Fernsehveranstaltern. Kreativität muss finanziert werden. Also eine ganze Menge an Themen, aber Sie haben recht, im Moment sind wir eher in der Analyse- und Diskussionsphase, dass wir sagen, jetzt brauchen wir die und die neue Regeln. Bloß unsere Ziele sind dieselben, also offener Zugang, zu sichern die Auswahlmöglichkeit des Verbrauchers. Er soll die Kontrolle über den Bildschirm haben, gegenüber sehr vielen Versuchen, sagen wir mal, von Geräteherstellern, Inhalteanbietern, sonstigen Plattformen. Wir kontrollieren diese Oberfläche.
Vereinfacht kann man sagen, es gibt jetzt auf einem Sichtgerät zwei verschiedene Welten. Einmal die regulierte, das ist die konventionelle Medienwelt, und auf der anderen Seite die unregulierte, scheinbar unregulierte Welt des Internets, die zusammengeführt. Und für den Verbraucher ist manchmal wirklich nicht wirklich sichtbar, auf welchem technischen Wege er die Bilder empfängt in dem Gerät. Das ist ja auch so Absicht vom Fernsehgerätehersteller, dass das möglichst einfach gehandhabt wird, damit man also nicht einen Ingenieursabschluss braucht, um damit fernzusehen. Nun prallen also diese beiden Welten aufeinander. Nun gibt es die regulierte Welt nicht mehr regulieren zu wollen, um sie der nicht regulierten anzupassen. Aber das kann ja nicht in Ihrem Interesse sein.
Nee, also ich würde das auch differenzieren. Auch die Internetwelt ist ja reguliert. Wir haben zum Beispiel im Jugendschutz gemeinsame Bestimmungen mit gewissen Problemen. Also weil natürlich jemand herkömmliche Jugendschutzregulierung über die Sendezeiten natürlich im Internet nicht mehr sehr viel Sinn macht.
Aber nehmen wir die Werbung, ein Interesse.
Werbung ist ein besonders schwieriges Feld, weil wir zum Beispiel ja die Regelung haben, dass der Fernsehschirm nicht unterteilt wird. Im Internet ist es völlig anders. Das ist eine Herausforderung. Nur eine Frage, die haben unsere britischen Kollegen in der Umfrage gestellt, hat dieser große Bildschirm, ist er nicht doch etwas anderes als die kleinen? Ich nutze ihn ja auch ganz anders. Er ist der Bildschirm, der am längsten genutzt wird im deutschen Durchschnittshaushalt. Und wir haben daraus entnommen, dass die Verbraucher ein erhöhtes Schutzniveau auch haben wollen. Also nicht alles, was Sie auf einem Smartphone oder Tablet interaktiv ja sehr viel aktiver sehen, will der Zuschauer auch auf dem Großen haben. Also Jugendschutz bleibt ein Thema und sicher ein Thema der Zukunft, aber nicht nur heute, ist es, erlaubt man dann auch zum Beispiel, dass jetzt ein Fußballspiel, also Bandenwerbung ist ja schon praktisch integriert in das Fernsehbild, aber dass ich Fernsehschirme unterteile. Im Internet ist es üblich. Also es gibt, da habe ich unterschiedliche Regimes, die bisher ja dadurch vielleicht nicht so ein großes Problem waren, dass es auf unterschiedlichen Bildschirmen stattgefunden hat. Jetzt findet beides auf demselben Bildschirm statt. Auch die Frage gilt, sagen wir, die Jugendschutzverkehrung nicht, wenn ich den Film jetzt 20 Minuten Zeit versetzt angucke. Aber einen Teil habe ich auch heute schon als Problematik, wenn ich es gespeichert habe auf eine Festplatte. Dann kann ich es auch zu anderen Zeiten sehen und zu den Zeiten, die früher vermutet hat, dass sie nicht für Kinder geeignet sind. Also das ganze System steht natürlich zur Diskussion, aber nicht nur in dem Sinne, jetzt muss ich möglichst das niedrigste Regulierungsniveau haben. Denn es gibt also berechtigte Schutzbedürfnisse, die müssen dann vielleicht auch ausgedehnt werden. Umgekehrt gibt es Regelungen der Rundfunkwelt, die vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß sind.
Die 12-Minuten-Begrenzung für Private zum Beispiel, ja, das in der Werbung.
Ist eigentlich aus meiner Sicht, die quantitative Begrenzung ist aus meiner Sicht also obsolet, aber sie ist durch europäische Vorgaben vorgegeben. Aber dass ich nicht täusche in der Werbung und Schleichwerbung, ohne sie offen zu legen, also das sind Verbraucherschutzbedürfnisse, die gelten für jede Art von Werbung. Gibt ja auch für Printmedien Regelungen, gibt publizistische Regelungen, dass sie bestimmte Mindestgrundsätze, journalistische Grundsätze einhalten müssen, aber natürlich auch mit dem Weltwärtsicht der Bloggerwelt gelten da auch dieselben Regelungen oder etwas weniger, darf ich da anonym auftreten, da nicht. Also viele Fragen, die uns noch weiter beschäftigen werden.
Ihre Einschätzung, ist das System, das komplexe System beherrschbar? Angesichts der Tatsache, dass unterschiedliche Kompetenzen auch örtlich unterschiedlich angesiedelt sind, Sie erwähnten also die EU, dann sitzt Google in den USA, dann sitzen Sie hier in Berlin-Brandenburg. Wie kriegt man also im Prinzip die Welt zu einer Regelung, dass sie alle befriedigt?
Also sicher nicht regional beherrschbar. Aber ich denke, dass es auch nicht das Gegenteil sein kann, also gar nicht zu regulieren. Also wir hatten die ähnliche Diskussion vor einigen Jahrzehnten mit der Einführung der Satellitenübertragung. Sitzt in Luxemburg und der liegt auch nicht im deutschen Recht. Ich denke, wir werden wesentliche Spieler haben, die auch den größten Teil des Medienkonsums, sagen wir, dann produzieren und vertreiben, die sitzen hier. Sagen wir, die sind dann durchaus besonderen Verpflichtungen unterworfen. Man muss natürlich sehen, dass man auch versucht, aber das ist ja im Datenschutz und Urheberrecht auch so, dass sich im Internetwelt, ist ja im Prinzip eine globale Welt. Andererseits ist Internet auch eine Technik mit perfekter Kontrollmöglichkeit, also für Zensur genauso wie Jugendschutz. Also da habe ich ja auch eine dauernde Abwägung zu treffen. Es gibt ja jetzt heute schon auch, dass Sie nicht jeden Inhalt überall sehen können, obwohl das Internet global ist. Also es ist nicht so, dass da nicht kontrolliert werden kann, aber man muss sich bei jedem fragen, was ist unsere aktuelle Zielsetzung? Bloß es gibt Zielsetzungen, die sind zeitlos. Also dass ich eine Medienvielfalt haben will, dass journalistische Qualität hergestellt werden können soll, dass sie mich wehren kann gegen Inhalte, dass Werbung den Verbraucher nicht täuschen, nicht manipulieren darf. Und beim Finden von Inhalten, das ist auch ein zentraler Punkt, dass ich beim Suchen dann nach transparenten Kriterien gelenkt werde und es selber bestimmen kann. Und dass ich nicht manipuliert werde. Das sind zeitlose Zielsetzungen, die nur sicher schwieriger und vielleicht nicht mit den alten Instrumenten verfolgt werden können, aber trotzdem unsere Herausforderungen bleiben.
Das war der Direktor der MABB und der Beauftragte für Plattformregulierung und digitalen Zugang der DLM, Dr. Hans Hege. Und Eckhard Kern hat inzwischen einen Tweet abgefeuert mit dem Link zur RBB-Mediathek, die ab 2. April offiziell online geht, aber jetzt schon zu erreichen ist, nämlich mit mediathek.rbb-online.de. Vielen Dank dafür. Secondhand News, Fleetwood Mac, das ist wieder eine super Kooperation mit der Radio 1 Musikredaktion. Genau das ist jetzt das Thema. Nachrichten aus erster oder zweiter Hand. Aber hören wir erst einmal hinein in das Medienmagazin vom 30. März 2002, also vor 10 Jahren.
Now we try to get to Hotmail.
Hotmail, www.hotmail.com. It's forbidden.
Es gibt eine Kontrollliste und die verbietet dann den Zugang zu allen Adressen, wo Mail drin vorkommt.
Also Not macht erfinderisch. In Syrien lösen das die Menschen so, sie gehen jetzt erst immer mal auf eine Webseite, die unverdächtig ist und von dort aus dann erst zu ihrem Mail-Anbieter, also zu Hotmail, Gmx, Yahoo oder so. Das klappt auch ganz gut von zu Hause und es haben auch immer mehr Leute einen privaten Internetanschluss. Offiziell muss man zwar immer noch irgendwie Wissenschaftler sein oder Unternehmer oder irgendwas Wichtiges, aber mit ein paar guten Kontakten kann eigentlich jeder inzwischen Internet haben, auch zu Hause.
Christine Hellberg, freie Journalistin, damals zugeschaltet vom Norddeutschen Rundfunk, aber eigentlich permanent seiend im Gebiet um Damaskus. Damals erzählte sie mir, wie sich die Medien entwickeln, Satellitenfernsehen, private Medien, Internet. Und inzwischen, wie wir ja wissen, seit einem Jahr gibt es in Syrien bürgerkriegsähnliche Zustände. Die einen sprechen von Revolution, die anderen von Rebellion. Und wie findet man in dieser Gemengelage dann tatsächlich die wahren Nachrichten? Und da hat sich das Internet zu einer wahren Fundgrube entwickelt, wie ich von Christine Hellberg 10 Jahre später erfuhr.
Das Internet ist während dieser Revolution ganz entscheidend. Nicht zur Organisation von Protesten, wie wir es ja teilweise in Ägypten gesehen haben oder auch in Tunesien, sondern vor allem zur Berichterstattung über das, was passiert. Das Regime bemüht sich ja, ausländische Berichterstattung weitgehend einzuschränken. Es werden vereinzelt Reporter ins Land gelassen, die dann aber nur unter Aufsicht sich bewegen dürfen. Ansonsten können ausländische Reporter sich nur heimlich ins Land schmuggeln lassen. Das ist äußerst gefährlich. Es gibt einige, die bereits gestorben sind bei diesem Versuch zu berichten aus Syrien. Deswegen ist es ganz wichtig für die Aktivisten vor Ort, ihre Botschaft dessen, was passiert, irgendwie ins Ausland zu kriegen. Das ist also eine Revolution, bei der eigentlich keiner zuschaut, gäbe es nicht das Internet. Was machen die Aktivisten? Die nehmen ihre Proteste auf, zunächst mit einfachen Handys, dann mit besseren Handys. Inzwischen haben sie auch kleinere Kameras, die sie vom Ausland teilweise hineinschmuggeln. Und inzwischen haben sie auch Satellitenverbindungen, weil natürlich das Regime in den abgeriegelten Orten regelmäßig die Kommunikation abstellt, also sowohl Festnetzlinien als auch Internet. Und insofern schaffen sie es immer wieder, diese Videos oder diese Aufnahmen ins Internet hochzuladen, bei YouTube oder in anderen Plattformen, bei Facebook. Und so sieht die Welt, was in Syrien passiert.
Sieht die Welt wirklich, was in Syrien passiert? Oder ist das ein Filter derjenigen, die Interesse daran haben, sozusagen die Rebellion, die Revolution zu steuern und anzuführen?
Natürlich sind es Aufnahmen von Aktivisten, die diese Revolution vorantreiben. Das ist richtig. Aber wer wissen will, was in Syrien passiert, kann das ziemlich genau wissen, wenn er sich nämlich wirklich viele Stunden am Tag ins Internet begibt und sich das anschaut. Ich höre immer wieder, dass das ja alles nicht überprüfbar ist und dass es Propaganda ist und dass man nicht weiß, was passiert. Ich behaupte, dass wir ziemlich genau wissen, was in Syrien passiert. Wir haben nicht das Problem, keine Informationen aus dem Land zu bekommen. Wir haben Unmengen von Informationen, wir haben Unmengen von diesen Videoclips. Wichtig ist, dass diese Aktivisten im Laufe der Monate sehr professionell geworden sind. Anfangs waren das sehr verwackelte Videos von Ausschnitten, von kurzen Demos, die sich nicht lokalisieren ließen. Inzwischen wird bei allen diesen Demos ein Schild hochgehalten, auf dem steht, wo diese Demo stattfindet und an welchem Datum. Oder es wird gesagt von dem, der sie aufnimmt, die Demo. Und es wird zum Beispiel, es werden Straßenschilder gefilmt, es werden öffentliche Plätze gefilmt, es wird immer versucht darzustellen, an welchem Ort es stattfindet. Also diese Videos lassen sich inzwischen oft überprüfen. Und zum Beispiel das, was in Homs passiert ist, also als Homs im Februar einen Monat lang abgeriegelt war.
Worüber auch CNN berichtet hat.
Genau, da waren auch internationale Journalisten vor Ort. Deswegen ist das ein sehr gutes Beispiel, denn das Massaker in Homs zählt wahrscheinlich zu den am besten dokumentierten Massakern der Neuzeit, wenn man so will. Ich habe das damals jeden Tag verfolgt. Es gab ungefähr alle 2 Tage ein aktuelles Video der beiden Ärzte, die in diesem Stadtteil Baba Amr eingeschlossen waren. Das war ein Internist und ein Zahnarzt, die mit Kopfverletzungen zu tun hatten, die überhaupt nichts mehr tun konnten für diese Patienten. Die standen immer zwischen Schwerverletzten, die eigentlich vor ihren Augen starben. Die waren so verzweifelt. Und das haben wir jeden Tag gesehen, was sich dort abspielt. Wir haben die Schüsse gehört, wir haben die Granaten gesehen, wir haben die Zerstörungen gesehen. Und dann kamen die internationalen Journalisten und haben genau das bestätigt, was wir einen Monat lang von diesen Aktivisten gesehen hatten. Und das ist dann wirklich schwierig zu sagen, naja, wir wissen ja nicht wirklich, was passiert.
Wir können uns da ganz kurz mal einen Ausschnitt anhören, der auch vom Weltspiegel bearbeitet wurde, von der ARD.
Nur 2 Ärzte gibt es hier noch, einen Allgemeinmediziner und einen Zahnarzt. Wir sind hier verabredet mit Dr. Mohammed. Er ist auf vielen Internetvideos zu sehen, die während des Aufstands heimlich gedreht wurden. Jetzt erfahren wir, unter welchen Bedingungen er arbeitet. Ein 30-jähriger Mann, am Kopf getroffen. Ich kann wirklich nichts mehr für ihn tun. Ich habe ihn zugenäht, damit sein Hirn nicht herausquillt, und ihn intubiert. Durch die Nase, um das Blut abzusaugen. Wenn er nicht bald Hilfe bekommt, muss er sterben.
Das sind Profis, die das gemacht haben, aber ist denn mit den Videos, die im Netz kursieren, auch gesichert, dass das journalistisch zumindest gegengecheckt wird? Oder kann man das Bürgerjournalismus nennen?
Das ist im ersten Moment natürlich keine wirkliche journalistische Arbeit, wie wir sie kennen und wie wir sie gelernt haben als Journalisten im Westen. Aber es gibt eine sehr große Entwicklung bei diesen Leuten. Und dieser Begriff Bürgerjournalismus ist wirklich in Syrien geboren worden. Und ich glaube, dass dieser ganze Konflikt und diese Revolution in Syrien auch im internationalen Journalismus was verändern wird, weil eben ein Konflikt dort herrscht, von dem nicht unabhängig international zu berichten ist. Deswegen ist man dazu übergegangen, auch als internationale Organisation, Aktivisten, die sowieso vor Ort sind, die ein Interesse an Medien haben, die vielleicht Englisch studiert haben oder die Kommunikationswissenschaften vielleicht sogar studiert haben, diese Leute auszubilden und anzuweisen und sie auszustatten mit technischen Mitteln, damit sie einfach professioneller werden. Und ich sehe da eine ganz deutliche Entwicklung im Laufe dieses Jahres. Und gerade wenn wir sehen, was mit den internationalen Kollegen passiert ist, die ins Land gegangen sind und welche Gefahr diese Berichterstattung für die lokalen syrischen Begleiter und Übersetzer darstellt, dann muss man sich wirklich fragen, was ist der bessere Weg? Lohnt es sich, dass zum Beispiel bei der Evakuierung von Paul Conroy, diesem Journalisten, diesem britischen Journalisten, der auch in Bab al-Ahmar in Homs war, ich glaube 14, ich bin mir nicht ganz sicher, also jedenfalls einige Aktivisten sterben müssen, nur um diesen Journalisten wieder außer Landes zu bringen. Da muss man sich dann fragen, wäre es nicht besser, mit den lokalen Bürgerjournalisten zu arbeiten, diese auszubilden, anstatt dass wir selber immer meinen, vor Ort sein zu müssen.
Gibt es bestimmte Plattformen, die man direkt ansteuern kann, oder ist das dann doch nur mit Suchmaschinen rauszubekommen, wo einzelne Aktivisten dann ihre Videos veröffentlichen? Gibt es so eine zentrale Anlaufstelle?
Es gibt natürlich die Facebook-Seite. Es gibt eine Facebook-Seite, The Syrian Revolution 2011. Die gibt es auch auf Deutsch, die Syrische Revolution 2011. Dort werden alle Informationen gesammelt, die am Tag einlaufen. Das sind viele dieser Videos von den Demonstrationen, aber auch von gefangengenommenen Milizen, von Soldaten, Generälen, die sich abspalten von der Armee. Alle möglichen, auch Zeitungsartikel natürlich, und vieles davon wird eben mit deutschen Untertiteln versehen oder ins Deutsche übersetzt, zumindest zusammengefasst. Insofern ist das eigentlich die Plattform, wer sich informieren möchte über Syrien, die man ansteuern könnte, diese Facebook-Seite Syrische Revolution 2011.
Können wir vielleicht mal ganz kurz reinhören, reinsehen?
Das ist hier also eine Demonstration, die findet im Norden Syriens in der Provinz Idlib statt, und wir sehen eine größere Ansammlung von Menschen, ich denke mal, es sind vielleicht Hunderte, die arabische Schilder hochhalten, aber interessanterweise zum Beispiel auch ein englisches Plakat. Das ist also ganz deutlich eine Botschaft an die internationale Gemeinschaft. Es wird bewusst gefilmt, dieses Plakat wird rangezoomt. Darauf steht, dass die Initiative von Kofi Annan dem Regime nur mehr Zeit bringt, um weiter zu töten. Das ist also auch eine politische Antwort der Demonstranten auf das, was sich international tut. Ist sehr interessant. Wir haben eigentlich jede internationale Entwicklung, findet immer wieder Rückkopplung bei den Demos. Da werden dann Schilder mit Botschaften an Russland, an China, an die Arabische Liga hochgehalten. Der vergangene Freitag hieß der Freitag der muslimischen und arabischen Verräter, eben in Anlehnung an dessen wiederum, dass international nichts passiert, auch beim Treffen der Arabischen Liga in Bagdad. Bei dieser Demonstration sehen wir sehr unterschiedliche Leute, junge Leute, ältere Leute. Es ist fast eine fröhliche Stimmung. Es wird gesungen, es wird teilweise hin und her geschunkelt. Also so ein traditioneller Tanz ist das. Und das ist eine von vielen hunderten Demonstrationen, die täglich stattfinden in Syrien und die friedlich stattfindet, die unbewaffnet sind. Es sind viele kleine Demos. Wir haben eine dezentrale, langsame Revolution in Syrien. Das ist der Unterschied zu Ägypten. Wir sehen nicht den Marsch der Millionen in der Hauptstadt, aber wir sehen überall im Land diese kleinen friedlichen Demos.
Was machen die staatlichen und Privatmedien eigentlich mit diesen Ereignissen? Das kann man ja nicht ausblenden.
Also die staatlichen Medien fahren natürlich genau die Linie des Regimes und behaupten seit einem Jahr, dass es sich um terroristische Gruppen handelt, die da ihr Unwesen treiben und die eine internationale Verschwörung im Land planen und umsetzen. Das ist so unterirdisch, diese Propaganda, dass man eigentlich, wenn man sich das anguckt, nicht weiß, ob man lachen oder weinen soll. Also die Opposition macht sich darüber auch zum Teil einfach nur lustig. Es gibt da Inszenierungen und Versprecher auch von Reportern oder von Sprechern des Fernsehens, von Moderatoren, die einfach nur peinlich sind. Wer das glauben möchte, die Version des Regimes, der mag vielleicht staatliches Fernsehen gucken. Es gibt auch einen Privatsender, der dem Regime nahesteht, El Dunya TV, die das auch genauso kolportieren. Aber alle anderen, und ich behaupte, das sind die große Mehrheit der Syrer, die schauen internationale arabische Nachrichtensender, die bekannten Al Jazeera, Al Arabiya. Aber sie schauen zum Beispiel auch gerne die arabischen Programme westlicher Fernsehsender. Die BBC hat einen arabischen Dienst, das französische Fernsehen und natürlich auch die Deutsche Welle.
Sie waren lange Zeit in Syrien. Warum sind Sie dort nicht mehr?
Ja, mein letzter Versuch, in das Land einzureisen, war vergangenen April. Das war also ein Monat, nachdem die Proteste angefangen hatten. Und damals bin ich nicht mehr ins Land gekommen. Ich bin auch nur mit einem Touristenvisum eingereist, weil ich ohnehin schon Probleme mit dem Informationsministerium hatte. Das ist eine längere Geschichte. Und am Flughafen, wenn die Grenzsoldaten da meinen Namen eingeben, ist immer gleich klar, dass ich ja Korrespondentin dort war, 7 Jahre. Ich war ja akkreditiert beim Informationsministerium. Insofern brauche ich eine Genehmigung des Informationsministeriums und die kriege ich nicht, einfach weil wahrscheinlich auch meine Berichterstattung wie die vieler anderer Kollegen nicht erwünscht ist. Ich war zuletzt in Syrien im Februar 2011, genau 3-4 Wochen, bevor es losging und habe dort auch noch fest verbreitet, dass das garantiert nicht passieren wird und dass es in Syrien ruhig bleiben wird. Zum Glück lag nicht nur ich falsch damals mit dieser Einschätzung.
Christine Hellberg im Medienmagazin vom 31. März 2012 und damit herzlich willkommen beim Podcast Bonustrack. Bevor Sie Harald Schmidt hören in der Medienmagazin-Ausgabe vom 7. Juni 2003, hören Sie hier noch in vollständiger Länge den Bericht von Christine Hellberg von vor 10 Jahren in der Medienmagazin-Sendung vom 30. März 2002. Radio 1 Medienmagazin. Wenn ich für Sie, liebe Gebührenzahler, die Themen für eine solche wöchentliche Mediensendung zusammenstelle, muss ich gestehen, befinde ich mich in einem ständigen Konflikt. Wie weit soll man sich dem Aktualitätendruck beugen? Ist es nicht auch die Aufgabe, Prozesse ins Licht der Öffentlichkeit zu stellen, die kaum oder gar nicht beachtet werden? Nehmen wir nur zum Beispiel diesen Sender hier.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قناة الجزيرة في قطر تقدم نشرة الأخبار نستهلها بالعناوين الرئيسية أكثر من 25 قتيلا في كابول وقندهار نتيجة القصف الجوي الصاروخي الأمريكي البريطاني لأفغانستان.
Das ist Al Jazeera, versehen mit dem Prädikat arabisches CNN. Den kannte vor dem 11. September in unseren Breiten eigentlich kaum jemand. Und meine Entscheidung für folgendes Thema fiel, weil es nun wirklich nicht im Fokus der Mainstream-Medienberichterstattung liegt. Dazu begrüße ich im Studio des Norddeutschen Rundfunks Christine Hellberg. Sie ist freie Journalistin, zurzeit auf Heimaturlaub, sonst seit einigen Monaten in Damaskus tätig, der Hauptstadt Syriens. Hallo.
Hallo.
Frau Hellberg, Syrien und die Medien. Können Journalisten in Syrien überhaupt frei und ohne Probleme arbeiten?
Ja, wirklich frei ist Syrien natürlich nicht. Es ist ein Einparteienregime. Seit über 30 Jahren herrscht dort die Baath-Partei, also ist formal ein sozialistisches Land. Aber es ist immerhin was in Bewegung gekommen. Seit etwa 2 Jahren, da kam nämlich Bashar al-Assad an die Macht. Das ist der Sohn von Hafez al-Assad, der zuvor da 30 Jahre lang geherrscht hat. Und der will das Land nun vorsichtig öffnen und modernisieren. Das ist nicht ganz einfach, weil eine Reihe Leute wollen, dass sich da gar nichts ändert. Die sind sehr mächtig und legen ihm dann immer wieder Steine in den Weg. Aber in zumindest einem Bereich ist ihm gelungen, was zu verändern. Und da gibt es auch schon spürbare Veränderungen. Und das ist eben in den Medien, überhaupt in der Informations- und in der Kommunikationsbranche.
Was hat sich ganz genau geändert?
Also früher waren die Medien komplett in staatlicher Hand. Es gab 3 staatliche Zeitungen und das staatliche Fernsehen und Radio. Und die erzählten und berichteten eben das, was so der Informationsminister vorsah. Und inzwischen gibt es die ersten privaten Zeitungen in Syrien. Und man kann am Kiosk auch alle möglichen ausländischen Medien sich kaufen. Also libanesische Zeitungen, jordanische, englische, französische, auch deutsche Zeitungen. Und die beiden wichtigsten arabischsprachigen Zeitungen gibt es auch, El Hayat und Sharq el-Awsat. Die kommen aus London, sind sehr wichtige Medien im arabischen Raum grundsätzlich. Die kosten zwar 4-mal so viel wie die syrische Tageszeitung, also ungefähr 1,25 Mark statt 25 Pfennig für die syrische. Und recht teuer ist übrigens auch der Spiegel. Den habe ich mal entdeckt bei meinem Zeitungskiosk um die Ecke. Der kostet über 20 Mark.
Also 10 Euro rund.
Ich denke noch in D-Mark.
Ja. Heißt das, dass nun nur reiche Syrer sich gut informieren können?
Das heißt, die etwas wohlhabenderen Syrer haben natürlich es leichter, sich auch oder etwas mehr Geld auszugeben für bessere Informationen. Aber das ist in Syrien keine kleine Elite. Ich denke mal, so 60% der Syrer kaufen ausländische Zeitungen, also arabischsprachige ausländische Zeitungen. Und es gibt ja auch noch das Fernsehen. Und per Satellit kann eigentlich jeder Syrer inzwischen ausländische Programme empfangen. Sie haben es vorhin erwähnt, Al Jazeera ist natürlich wichtig. Über Al Jazeera kann sich jeder eigentlich ein gutes Bild machen über die Nachrichtenlage. Und interessant ist,
ist, dass die Syrer davon ausgehen oder jeder Syrer denkt, dass sie sich damit strafbar machen, dass Satellitenfernsehen verboten ist. Das kommt daher, dass vor ein paar Jahren, als das so losging, die Polizei teilweise die Satellitenschüsseln abmontieren ließ. Und seitdem hält sich dieses Gerücht. Und ich habe dann mal den Informationsminister gefragt, als ich ihn interviewte, wie das denn nun ist mit diesem Satellitenfernsehen. Und er hat mir dann folgende Antwort gegeben.
Es ist überhaupt nicht verboten. Es gibt hier kein Gesetz gegen Satellitenempfänger. Das Gesetz, das die elektronischen Medien regelt, stammt aus dem Jahr 51. Da war die Satellitenschüssel noch nicht mal erfunden. Wie können wir sie da verbieten? Ich glaube, wir haben in Syrien die höchste Prozentrate an Satellitenschüsseln in der Welt. Denn unser Präsident hat gesagt, jeder Bürger darf sehen und hören, was er will. Und er hat noch nicht mal erlaubt, dass wir eine Gebühr dafür nehmen. In jedem anderen Land muss ich auf Satellitenfernsehen eine Abgabe zahlen. Hier nicht. Hier kann ich 400 Programme aus der ganzen Welt empfangen, ohne dem Staat einen Pfennig dafür zu bezahlen.
Also Adnan Omran, der Informationsminister, stimmt zu. Wer will, kann sich in Syrien wirklich umfassend informieren.
Das ist ja nun eine andere Informationspolitik als zum Beispiel im Iran, wo Satellitenempfang ja wohl verboten ist. Warum hat denn der syrische Staat nichts dagegen? Das ist doch für ein autoritäres System eigentlich doch gefährlich, wenn sich die Bevölkerung unabhängige Informationen beschaffen kann.
Ja, die syrische Regierung weiß, sie kann ihr Land nicht langfristig abschotten. Und sie hat eben auch gemerkt, dass sich eigentlich nichts tut. Die Leute kriegen jetzt freie Informationen, aber sie gehen trotzdem nicht auf die Straße oder lassen ihre Unzufriedenheit freien Lauf. Also im Grunde halten sie weiterhin den Mund, weil die Angst in Syrien schon sehr tief sitzt. Insofern hat sich durch diese freie Medienlandschaft noch nichts in Bewegung gesetzt und die Regierung hat gemerkt, sie hat offensichtlich nichts zu befürchten. Deswegen versucht sie weiterhin so diese Gratwanderung, ein bisschen öffnen hier, ein bisschen Freiheit und auf der anderen Seite aber immer noch den Daumen drauf haben. Für die Praxis bedeutet das zum Beispiel, dass ich auch bestimmte Dinge immer noch nicht frei sagen kann. Es gibt so drei heilige Kühe, würde ich sagen, in Syrien. Das ist der Präsident und seine Familie erstens. Zweitens das Militär und drittens die führende Rolle der Baath-Partei. Und da habe ich mit einem Oppositionellen gesprochen, der anonym bleiben will, der hat längere Zeit in Deutschland gelebt und der beschreibt die syrische Meinungsfreiheit so.
Man kann in Deutschland sagen, der Schröder ist ein Nichtsnutz. Deswegen wird er ja nicht ins Gefängnis gesteckt. Das ist ja mein Problem auch in Syrien. Ich darf nie sagen, der Präsident tut nichts. Ich darf sagen, vielleicht die Partei macht Fehler, also so alles kaschiert, alles hinter Schleiern ausgedrückt. Es gibt ja Korruption im Lande, es soll sich etwas verbessern. Ich darf aber nicht sagen, die Partei soll nicht mehr regieren. Das kann böse enden.
Was das ganz konkret heißt, böse enden, erfahren wir gleich im Radio 1 Medienmagazin nach dieser Musik.
Ich darf aber nicht sagen, die Partei soll nicht mehr regieren. Das kann böse enden.
Radio 1 Medienmagazin, immer noch zum Thema Syrien und die Medien. Im Studio beim Norddeutschen Rundfunk ist Christine Hellberg, sie ist freie Journalistin. Was heißt das, böse enden?
Ja, wer sich allzu weit aus dem Fenster lehnt in Syrien, bekommt immer noch Probleme. Also unter Umständen landet er im Gefängnis, also wird festgenommen, vor Gericht gestellt. Das ist zum Beispiel Riyad Saif passiert. Das ist ein Parlamentsabgeordneter, ein sehr beachteter Fall, der da gerade läuft. Der hat zwei Dinge getan. Erstens hat er gefordert, das Grundgesetz zu ändern. Da steht nämlich drin, dass die Baath-Partei die führende Partei sein soll. Und er hat zweitens noch den Onkel des Präsidenten angegriffen, weil der sich die Mobilfunklizenzen gesichert hat. Das ist ja ein sehr lukrativer Markt immer mit den Mobilfunklizenzen. Und da hat er wohl nicht entsprechend dafür bezahlt. Und daraufhin haben sie ihn festgenommen. Er sitzt im Gefängnis, er steht jetzt vor Gericht, der Prozess läuft. Offiziell ist er angeklagt wegen Steuerhinterziehung. Und er hat sich vermutlich auch was zu Schulden kommen lassen. Aber dass sie ihn nun gerade dann festnehmen, wenn er sich so äußert, das liegt doch irgendwie nahe, dass da ein Zusammenhang besteht. Also er ist überzeugt, er sitzt wegen seiner Kritik im Gefängnis. Der Informationsminister auf der anderen Seite, den habe ich auch gefragt, der sagt natürlich, dass er ausschließlich wegen seiner krummen Geschäfte vor Gericht steht.
Und was ist mit dem Internet? Gibt es Internetcafés zum Beispiel in Syrien?
Oh ja, es gibt Internetcafés inzwischen an jeder Ecke. Die haben auch ganz lustige Namen. Net oder Space oder Zack, Link. Ich schätze mal, es sind 400 inzwischen und jeden Tag kommt irgendwo ein neues dazu. Und das haben die Syrer wirklich Bashar al-Assad zu verdanken. Er ist selbst Computerfan und er hat in den letzten Jahren zwei staatliche Server aufgebaut. Die funktionieren auch ganz gut inzwischen. Das hat mir der Besitzer des ersten syrischen Internetcafés erzählt, El Soni. Der hat Mitte 99 eröffnet und damals standen die Leute noch draußen auf dem Flur Schlange, um irgendwann nach Stunden mal an einen freien Computer zu kommen. Inzwischen gibt es, wie gesagt, eine Menge Internetcafés und die Syrer sind auch ganz routiniert darin. Sie nutzen das vor allem, um E-Mails zu schreiben, ins Ausland eben an Freunde oder Verwandte. Und das ist nun wieder auf offiziellem Weg eigentlich gar nicht möglich. Ich habe mich mal mit dem Yamour Al-Zouni, mit diesem Internetcafé-Besitzer, an den Computer gesetzt und haben das mal ausprobiert. Wir haben uns über den syrischen Server eingewählt und dann die Adresse von Hotmail eingegeben.
And now we try to get to Hotmail.
Hotmail, www.hotmail.com. It's forbidden. You are denied access because access denied by access control list. Anything have in the name mail.
Yeah. Es gibt eine Kontrollliste und die verbietet dann den Zugang zu allen Adressen, wo Mail drin vorkommt.
Also Not macht erfinderisch. In Syrien lösen das die Menschen so, sie gehen jetzt erst immer mal auf eine Webseite, die unverdächtig ist und von dort aus dann erst zu ihrem Mail-Anbieter, also zu Hotmail, GMX, Yahoo oder so. Das klappt auch ganz gut von zu Hause und es haben auch immer mehr Leute einen privaten Internetanschluss. Offiziell muss man zwar immer noch irgendwie Wissenschaftler sein oder Unternehmer oder irgendwas Wichtiges, aber mit ein paar guten Kontakten kann eigentlich jeder inzwischen Internet haben, auch zu Hause.
Das hört sich ja insgesamt eigentlich ganz hoffnungsvoll an, oder?
Ja, immerhin ist was in Bewegung gekommen. Also Internet, private Zeitungen, ausländische Medien, Satellitenschüsseln, das alles hat den Alltag in Syrien schon etwas verändert. Und jetzt hoffen die Syrer eben, dass sich vielleicht auch in anderen Bereichen mal was tun könnte.
Es bleibt also viel zu berichten aus Syrien. Vielen Dank, Christine Hellberg, freie Journalistin, berichtend aus Damaskus.
Tschüss.
Christine Hellberg im Medienmagazin vom 30. März 2002. Ein Jahr später, am 7. Juni 2003, war Harald Schmidt Thema im Medienmagazin. Der Grund, die Einführung der 5-Tage-Woche bei Sat.1.
Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Können Sie sich, liebe Gebührenzahler, vorstellen, dass Sie Ihre Gebühren Harald Schmidt geben? Wie sieht er es?
Das ZDF ist zu amputiert. Die ARD hat jetzt eine Top-Leiste auf diesem Termin die ganze Woche durch. Ja. Was sollte ich da? Der Satz, den ich bei der ARD gehört habe, war, ich versuche es mal in Saarbrücken auf die nächste U-Chef-Sitzung zu bringen. Stellen Sie mal diesen Satz vor. Ja? Ich versuche es mal, entdecken Sie die Fehler in diesem Satz, in Saarbrücken auf die nächste U-Chef-Sitzung zu bringen. Während es hier ein Telefonat von einer Minute ist, wo es heißt, können wir das machen? Was sollte ich bei den Öffentlich-Rechtlichen? Das ist ja nur...
Das macht keinen Spaß.
Ja, wenn Sie mal Claudia Schiffer gebumst haben, ziehen Sie auch nicht mehr zu Ihrer Mutter. Ja? Also...
Damit ist es ein für alle Mal klar, Harald Schmidt kehrt nie wieder zu den Öffentlich-Rechtlichen zurück. Spekulationen hat zu Jahresbeginn der AD-Vorsitzende genährt. Im Gegenteil, Harald Schmidt bekommt mehr Sendezeit. Dazu Harald Schmidt im Interview in der zweiten Hälfte des Medienmagazins. Vorher Mediengeil bis in den Tod, Fragen an den Journalisten Hans Leyendecker. Und was funkt denn da überhaupt auf der 104,1 Megahertz zurzeit rum? Das alles in der Ausgabe vom 7. Juni 2003.
Vom Mund zum Ohr, auf dem Strahle der elektrischen Kraft.
Ja, das ist ja eine gute Zusammenarbeit mit der Radio 1 Musikredaktion. Bonito heißt nämlich auch die Produktionsgesellschaft von Harald Schmidt. Und er hat mit seiner Gesellschaft, mit seiner Produktionsfirma jetzt wieder einen neuen Fisch an Land ziehen können. Sat.1 schenkt dem Master des Late Night Talk einen Tag. Damit ist die 5-Tage-Woche komplett. Ab 30.06., das ist der letzte Sendetag von Juniradio. Dann auch am Montag die Harald-Schmidt-Show. Und es gab am Dienstag in dieser Woche deswegen eine, ja doch, man kann sagen, eine Inszenierung einer Pressekonferenz. Und da konnte ich den Geschäftsführer von Sat.1 fragen, Martin Hoffmann, warum man einfach nicht auf den Einfall schon eher kam und zum Beispiel Spiegel TV zu bitten, den Sendeplatz zu räumen am Montag.
Das ist ja kein Einfall, das ist ja eine komplexe Situation, so ein Verhandlungsergebnis hinzubekommen mit dem Lizenzgeber. Spiegel TV ist nicht eine Sendung, die Sat.1 als Veranstalter produziert und ausstrahlt, sondern ist eine sogenannte Drittsendeverpflichtung und das erfordert komplexe Arrangements mit dem Rechteinhaber, um diese Verlegung hinzubekommen. Bin aber sehr froh, dass das mit Stefan Aust dann sehr schnell, sehr zügig ging und wir jetzt auch sowohl für die Spiegel TV-Reportage als auch für Harald Schmidt beides eine optimale Lösung gefunden haben.
Verdienen Sie mit Harald Schmidt Geld?
Wissen Sie, wir machen nur Programme, denen wir für Geld verdienen, wenn man mal von einigen Besonderheiten absieht. Das ist Ziel jeder Programmanstrengung, mit dem Programm Geld zu verdienen.
Aber bei 1 Million bzw. 1.400.000 dazwischen bewegt sich ja immer. Ist denn die Werbebuchung dennoch so, dass Sie zufrieden sind?
Erstens ist das auf diesem Sendeplatz ein sensationell gutes Ergebnis, ein ausgezeichnetes Ergebnis. Wir haben auch ständig wachsende Marktanteile in den relevanten Zielgruppen und Harald Schmidt ist von der Zielgruppenstruktur besonders interessant für die werbetreibende Wirtschaft. Da sind die Zuschauer auch versammelt, die man sonst seltener bekommt, die eine begehrte Zielgruppe sind und das drückt sich auch in den Werbeschaltungen aus. Wir haben dort ein Schaltungsvolumen von, wie wir immer sagen, nicht schnell drehenden Konsumgütern und Massengütern, sondern hochwertige Produkte. Und die suchen ihre Zielgruppe und die finden sie dort. Und deswegen ist das ein sehr attraktives Umfeld und für die Werbekunden in Teilen sogar Pflicht, bei Harald Schmidt zu sein.
Man könnte ja meinen, Sat.1 verstünde Spaß bei den vielen Angriffen, die Harald Schmidt in seiner Sendung gegen Sat.1 loslässt.
Powered by emotion. Das ist nicht ein Spruch, den irgendwie mal sich einer ausgedacht hat und dann wird er einfach eingesetzt, sondern das ist ein Team von Experten, von Spezialisten, von Hochbezahlten, von sehr hochbezahlten Spezialisten, die im Auftrag von Sat.1 und auch von der Muttergesellschaft der Pro7 Sat.1 Media
GmbH
diesen
AG
diesen Spruch AG, das lassen wir in Ruhe jetzt. Und
es gibt immer wieder Anspielungen der Kuschelsender, der sowieso Sender und so weiter und so fort. Ist das eine gewisse Entspanntheit, weil man sagt, das gehört zum Geschäft?
Erstens mal haben wir wirklich die Fähigkeit, darüber uns auch selbst zu amüsieren. Und zweitens gibt es keinen Moderator im deutschen Fernsehen, der stärker zu seinem Sender steht wie Harald Schmidt. Er hat 1266 Sendungen gemacht und in jeder Sendung sagt er herzlich willkommen in Sat.1. In jeder Sendung sagt er, bekennt er sich zu seinem Sender und dass es bei ihm dazugehört, sich über bestimmte Dinge auf seine Art zu äußern, die den Sender angeht, ist selbstverständlich, ist gewünscht und wäre absurd, das, aus meinem Verständnis jedenfalls, absurd, das zu thematisieren. Im Gegenteil, wir haben mit diesen Dingen immer eine große Resonanz, es stößt auf sehr viel Respektabilität und gibt überhaupt keinen Grund, das in Frage zu stellen, vor allem, weil er eben wirklich derjenige ist, das sehen Sie aus jeder Pore, der sich zu diesem Sender in einem Umfang bekannt hat wie kaum ein anderer.
Aber trotzdem hatte man den Eindruck, dass Fred Kogel seinerzeit schützend die Hände über ihn gehalten hat. Sie vielleicht auch noch darüber lachen können, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf Ihrer Unternehmensetage über jeden Sat.1-Witz lacht, beziehungsweise dass er so schamlos auf andere Sendungen und Sender hinweist.
Ach, wissen Sie, wir lachen darüber alle gemeinsam. Das ist, Sie unterschätzen die Gelassenheit, die man für das hat. Und außerdem ist es teilweise auch schlicht und einfach großartig. Schauen Sie sich die anderen Sender, wenn er über die neuen Gesellschafterstrukturen verhandelt, wenn er die Vorstandsvorsitzenden der Medienkonzerne in seiner Sendung zitiert. Das sind große Momente und ich erhalte dann immer am nächsten Tag die Anrufe auch von befreundeten Kollegen aus den Büros der Intendanten, die dann eine Ansichtskassette haben wollen. Und ich glaube, wir haben da eine gewisse Gelassenheit, die uns auszeichnet, eben von dem Hintergrund, dass wir wissen, was wir an ihm haben und er weiß auch, was er an uns hat. Also das ist eine sehr perfekte Zusammenarbeit.
Wie lange wird Harald Schmidt noch was von Sat.1 haben?
Solange er lebt.
Und da er noch lebt, haben wir ihn gleich im Interview. Radio 1 Medienmagazin am Pfingstsamstag. Es war eine perfekte Show, die Pressekonferenz mit Harald Schmidt am letzten Dienstag. Die Sie übrigens in voller Länge ab sofort auf der Medienmagazin-Seite im Internet anhören können unter radio1.de/Medienmagazin. Und dann gehen Sie einfach auf die jüngste Sendung, dann sehen Sie ein rotes Ohr und 55 Minuten in vollster Länge die Selbstinszenierung des Harald Schmidt. Seine Show wird ja ab 30.06. auch montags ausgestrahlt. Aus Liebe zu Deutschland, das erklärt er, warum das alles, das wollen wir uns hier schenken. Aber er war auch ein perfekter Showman, als er vor dem Berliner Hauptquartier seines Kuschelsenders eine Schulklasse entdeckte.
Ihr seht, ich gebe gerade ein Interview. Mein Job ist ganz schön hart, oder? Wie gefällt euch meine Show? Ja, ist zu spät. Aus Liebe zu Deutschland. Hey, die Harald Schmidt Show kommt jetzt 5-mal die Woche.
Nee, ehrlich, auf Freitags?
Nee, montags.
Montags.
Ja, Sie sehen nur Begeisterung. Auch freitags, ja. Guckt ihr auch so politische Sendungen oder sowas?
Ja, Scheibenwischer manchmal.
Ja, aber den gibt's jetzt nicht mehr. Wen hast du am Telefon? Komm, ich grüße ihn. Ja. Schröder? Hallo? Harald Schmidt hier, ja.
Ja, ich habe gerade Ihren Sohn auf der Straße getroffen. Ich sitze hier vor dem Sat.1 Hauptgebäude und die Schulklasse aus dem Matthias-Claudius-Gymnasium sind sehr nette junge Menschen hier in Berlin unterwegs. Ja? Einen schönen Tag noch. Ja, ich übergebe dem Sohn wieder das Handy. Tschüss. Bitte? Na, aber klar, für mein Publikum bin ich doch immer zu sprechen.
Harald Schmidt, das sieht man selten, dass Sie mit einer Schulklasse sich fotografieren lassen und keine Beklemmung haben. Sie wirkten sehr professionell. War da mehr Ekel oder tatsächlich die Zielgruppe im Auge, dass die ja mal vielleicht ihre Schmidt-Show sehen werden?
Nee, also Ekel überhaupt nicht, sonst hätte ich es nicht gemacht. Und an Zielgruppe denke ich da auch nicht, weil ich finde einfach so eine Schulklasse sympathisch. Ich erinnere mich an die Zeit, als ich selber mit der Schule hier in Berlin auf Klassenfahrt war. Und die waren ja sehr nett, die waren clever. Und ich meine, die kommen von einem guten Gymnasium in Hamburg. Also das hat mir richtig Spaß gemacht.
Aber was ist passiert? Zu Ihrer 1000. Sendung haben Sie eine CD verschickt mit Antworten auf Fragen, die wir nie gestellt hatten. Ja. Das war die einzige Möglichkeit, überhaupt etwas von Ihnen zu senden. Und jetzt, wo Sie einfach nur eine neue Sendung machen am Montag, machen Sie so eine Promotion-Aktion, das fällt auf.
Das ist ja das Tolle, weil das ist sozusagen die Unverhältnismäßigkeit der Mittel. Ja? Also wir hätten auch eine wahnsinnige Pressekonferenz einberufen können zum Thema, dass wir dieses Jahr Sommerferien machen. Ja? Schauen Sie, wir gehen ja mit der ganzen Sache spielerisch rum. Auch eine Pressekonferenz ist ja für uns ein Kunstprodukt, das wir halt benutzen, wie wir gerade Lust dazu haben. Wenn Sie sich überlegen, dass andere Sender mit triefendem Ernst Pressekonferenzen zu absoluten Null-Themen geben, ja, dann hat es ja bei uns doch zumindest noch einen hohen Unterhaltungswert.
Das stimmt, Sie machen es ja auch direkt in Ihrer Sendung, habe ich schon gesehen. Aber es bleibt dennoch die Frage, warum wird dieser Montag so stark herausgehoben? Hätte man den nicht einfach machen können und dann wäre es gewesen?
Ja, klar, aber wissen Sie, Sie können ja auch, das ist ja, wenn Sie heiraten, können Sie auch einfach aufs Standesamt gehen in der Mittagspause und das war's gewesen. Und Sie brauchen auch nicht mit einer weißen Kutsche in die Kirche fahren und Sie brauchen nicht 100 Leute einladen. Also es gibt, Sie brauchen auch keinen G8-Gipfel in Evian. Ja, Sie haben zu allem mindestens zwei Möglichkeiten. Ne? Wir haben uns halt einfach mal Bock gehabt auf eine Pressekonferenz in Berlin und schauen Sie mal am Interesse, sehen Sie ja, weil die sind ja auch mal froh, wenn Sie mal das schon wissen, was Sie montags hier schreiben können.
Ich hatte jetzt vermutet, dass vielleicht Heimz Verban gesagt hat, wir müssen jetzt mal ein bisschen die Kirsche Zurückhaltung beiseite lassen. Schmidt hat mich zwar mit den Power Rangers auf eine Stufe gebracht, aber jetzt zeigen wir ihm mal, was Marketing ist.
Ja, Heimz Verban sagt ja erst was, wenn er den Laden gekauft hat. Ja, also das ist ganz einfach beantwortet. Er hat ihn ja noch nicht gekauft.
Also es ist auch kein ehrwürdiger Kniefall schon mal vorher?
Nee, überhaupt nicht. Ich falle ja gerne auf die Knie, aber ich muss ja wissen, vor wem, ja.
Kommen wir zum Inhaltlichen. Montag, ein neuer Tag. Es sind nicht mehr Promis im Land vorhanden. Heißt das jetzt, dass wir das, was wir Dienstag bis Freitag erleben mussten, dass Sie mit Playmobil-Figuren die Geschichte nachspielen, dass Sie Viva-Moderatoren befragen, dass Sie das Publikum quälen mit Quizfragen, dass wir das jetzt auch am Montag nochmal erleben?
Ganz genau.
Werden Sie vielleicht das West-Ost-Gefälle, was in Ihren Bemerkungen deutlich zu spüren ist, diese Detailverliebtheit im Westen und das blanke Nichts im Osten zugunsten des Ostens ein bisschen korrigieren?
So sehen wir das ja nicht. Ne? Das kommt vielleicht so an. Vielleicht wird es auch von uns unbewusst so gemacht. Aber ich bin ja ein großer Fan der deutschen Einheit. Und ich finde auch, dass der Osten...
Aber Sie kennen jede Autobahnabfahrt im Westen und im Osten wussten Sie noch nicht mal, dass Schwerin die Landeshauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern ist.
Doch, das wusste ich dann auch. Ich war, glaube ich, dreimal in der Situation, das wissen zu müssen über mehrere Jahre und mittlerweile wusste ich es dann aber.
Ja. Aber Sie wissen nicht, dass der Fernsehturm in Moskau nicht Ostankino heißt, sondern der steht in Ostankino. Ja,
aber das ist klar. Aber das ist
Sie wissen zum Beispiel nicht, dass die Volksbühne eine Kantine hat, aber Sie waren da selbst schon.
Doch, das wusste ich. Ja, ich habe die Volksbühne immer verwechselt am Rosa-Luxemburg-Platz mit der Freien Volksbühne eine lange Zeit. Ja. Das hat aber damit zu tun, wissen Sie, dass ich einfach natürlich im Westen aufgewachsen bin und 15 Jahre auf Tournee war und deswegen jede Autobahnabfahrt kenne. Ja. Aber das hat nichts mit einer Benachteiligung des Ostens zu tun. Ich finde, der Osten soll das kriegen, was ihm finanziell zusteht an Unterstützung und die Leute sollen ganz klar auf ein einheitliches Niveau angeführt werden und man muss da halt ein bisschen in größeren Räumen denken. Es ist ja jetzt in 12 Jahren eigentlich fantastisch gelaufen, schon mal ohne einen Schuss, das finde ich schon mal ganz toll. Ja? Und das Ganze kostet halt und es kostet halt mehr, als man geplant hat, aber das ist ja auch egal. So, und jetzt 35 Stunden Woche gerade jetzt zu fordern, halte ich vielleicht für nicht besonders clever. Das ausgerechnet jetzt zu machen. Ja, weil das ist auch immer eine Frage des Gespürs, wann kann ich der Öffentlichkeit was zumuten? Würde ich mal einfach unter professionellen, medialen Gesichtspunkten so sehen. Aber für mich ist die deutsche Einheit eine prima Sache und das dauert halt so, das wird noch lange dauern, bis es sich normalisiert hat und es wird noch viel Geld kosten, aber das ist ja wurscht, wir haben das ja. Ja? Und wenn gejammert wird, finde ich es eigentlich auch okay, weil ich lebe ja davon, dass gejammert wird. Wenn das ein Land wäre mit dauernd schönem Wetter, in der alle eine gewisse Leichtigkeit hätten, worüber sollen sie abends schimpfen?
Also es wird keine Änderung geben im Format, in der Art und Weise, wie die Situationen aufgelöst werden, kameratechnisch. Es wird bei dem Schluss bleiben, wo die Kamera an sie heranfährt, sie die Hand heben und die Hand regelmäßig abschneidet.
Ja, das ist definitiv, das ist eine ganz wichtige Sache, das ist eine gewisse Normalität. Ja, ich habe gerade dieses neue Buch, oder was jetzt neu rausgekommen ist, Fernando Pessoa, aus dem Leben eines Hilfsbuchhalters. Und da steht einfach der Satz auch drin, Leben heißt Strümpfe stopfen. Man muss wissen, dass für den Großteil der Zuschauer diese stereotype Gleichförmigkeit, die auch, über die man sehr viel Witze machen kann, ein ganz großer Halt ist in einer immer wackeliger und unsicher werdenden Welt. Man weiß gar nicht mehr, was, wo, wie, BSE, SARS, Hühnerpest, AIDS, Malaria, Rente, wo blicke ich einer durch? Und bei uns müssen sie am Schluss, fährt die Kamera zu und ich hebe die Hand und wird abgeschnitten.
Dankeschön, schöne Feiertage, tschüss.
Schöne Feiertage auch von mir. Übrigens, Haim Saban hat einen Tag nach der Pressekonferenz die Lust an Sat.1 verloren. An Harald Schmidt wird's nicht gelegen haben. Frohe Pfingsten, wie gesagt, auch mit Radio 1 und dem Karneval der Kulturen und dem Admiral Tuff, der morgen auf dem Truck seine Platten mixen wird, die er jetzt hier schon ein bisschen vorcuen kann. Should I stay or should I go? Die Frage stellt sich für mich überhaupt nicht, aber für The Clash, tschüss und vergessen Sie nicht, die Antennen zu erden. Darling, you got to let me know. Vergessen Sie nicht, Ihre Antennen zu erden.